Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Es kann sehr hilfreich sein, mit Lektoren zusammenzuarbeiten, also über eine Zeit, also wo man im Grunde die Erfahrung, die ein Lektor oder eine Lektorin hat, auch so ein bisschen ins Manuskript hineinwebt. Und es wird halt nicht die Leserperspektive eingenommen, was dann sehr häufig dazu führt, dass so Redundanzen drin sind, die im Amerikanischen durchaus willkommen sind, im Deutschen eher kritisch gesehen werden. So ein originärer menschlicher Inhalt ist halt einfach schwer zu steuern, ja? Und ich meine, am Anfang weiß man auch nicht, auf welche Reise man sich einlässt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um ein spannendes Thema: Was macht eigentlich ein Lektor? Und ich hatte ja das Vergnügen, jetzt schon ein, zwei Bücher zu publizieren, und für mich war ein Lektor immer ein ganz, ganz wichtiger Begleiter in einem Buchprojekt. Und heute habe ich jemanden zu Gast, mit dem ich leider noch gar nicht zusammengearbeitet habe, der aber ein wichtiger Impulsgeber ist und ich sag mal so, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, einfach schlichtweg begeistert war von seinem Know-how, von seiner Erfahrung über den Markt, über das ganze Managementwissen. Und zwar habe ich heute zu Gast Dennis Brunotte. Dennis Brunotte ist freier Lektor mit Schwerpunkt Managementliteratur und einer der Menschen im Hintergrund, über deren Schreibtisch ein großer Teil der deutschsprachigen New Work, Agilitäts- und Führungsliteratur gelaufen ist. Nach eigenen Angaben hat er in knapp 20 Jahren rund 400 Bücher begleitet. Zu seinen AutorInnen und Autoren zählen unter anderem Frederic Laloux mit Reinventing Organizations, John Doerr mit OKR, Amy Edmondson über die angstfreie Organisation, John Stepper, Working Out Loud, Nils Pfleging und Silke Herrmann, Bernd Österreich und Claudia Schröder, Svenja Hofert sowie die Klassiker Peter F. Drucker, Clayton Christensen und John Cotter. Dazu anspruchsvolle Fachbücher zu Controlling im Horvath Verlag, Finance und Sanierung. Er versteht sich nicht nur als Textredakteur, er akquiriert und entwickelt Buchprojekte mit, begleitet sie bis zum Erscheinen und darüber hinaus und bietet ausdrücklich auch Ghostwriting, Content-Strategie und Copywriting an. Sein betriebswirtschaftlicher Hintergrund, er ist Diplomkaufmann an der TU Dresden, erklärt, warum er den Gegenstand fachlich versteht, nicht nur sprachlich. Frühere Stationen liegen im Verlagsumfeld von Fahlen der CH Beck-Gruppe, und laut Branchenpresse übernahm er dort 2015 die Leitung des Wirtschaftsprogramms. Aktuell baut er mit The Strand, dem Magazin für Managementkultur, ein eigenes Medium auf und kuratiert jährlich eine vielbeachtete Top-15-Liste der Managementbücher. No Hype, Just Taste. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Dennis.
Ja, vielen Dank, Dani, für die Einladung. Und die vielen Blumen.
Ja, er hat das Feld schon gut bereitet, denn im Vorgespräch hat er mir schon Blumen überreicht. Ich habe jetzt schon ein, zwei Worte für dich gefunden. Aber würdest du uns mal ein bisschen so beschreiben, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ah, das ist interessant, ja. Also ich bleibe einfach mal in unserem Kontext, also sprich Bücher machen. Da verstehe ich mich ja so ein bisschen als Hebamme. Also die Leute im Grunde genommen vom Erstgespräch bis zur Geburt und danach zu begleiten. Also ich mache das schon relativ lange, und die Station, die meine erste im Verlagsgeschäft war, hast du gerade nicht erwähnt. Das war nämlich Pearson, ein amerikanischer Verlag, der damals Computerliteratur veröffentlicht hat unter den Marken Markt und Technik und Edison Wesley. Und ich wollte eigentlich immer schon ins Marketing von Verlagen. Ich wollte kein Lektor werden. Ich wollte ins Marketing von Verlagen. Ich wusste damals gar nicht, dass es Lektoren gibt. Ja, also habe ich mich nach meinem Studium beworben bei Pearson und habe dort auch die Produktmanagerstelle für Edison Wesley. Das war so ich habe die Marke damals geliebt, eine Premium-Marke im Computerbuchbereich. Und dort war ich verantwortlich für Marketing und musste eigentlich feststellen, dass es total langweilig war. Also man hat dann damals, zumindest liegt schon ein paar Jahre zurück, irgendwie immer Anzeigen gestaltet und für Börsenblätter und Vertrieb unterstützt und so. Das ist irgendwie ganz nett, und davon oder daran partizipiere ich heute noch. Aber damals habe ich Leute kennengelernt in München, die in dem Verlag, die wirklich interessante Arbeit machen, und das waren die Lektorinnen und Lektoren. Und irgendwann hatte ich die Chance, selber einer zu werden, und dann habe ich die nach 2 Jahren, glaube ich, Marketingverantwortung, habe ich dann innerhalb der Pearson-Gruppe, habe ich dann die Chance gehabt, Lektor zu werden. Genau, das war so mein Anfang. Und erklärt das so wirklich, wie ich heute bin? Also am Ende sind es wahrscheinlich die fast 400 Bücher, die mich also zumindest beruflich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und ich pflege ja auch gute Beziehungen zu meinen Autoren und Autoren. Von daher ist das so ein Coaching in beide Richtungen. Ja? Also du coachst als Autor, als Lektor, und aber du kriegst auch so wahnsinnig viel zurück, wenn du mit Autoren und Autoren an deren Werk arbeitest. Ja, das vielleicht zum Einstieg von mir.
Ich nehme gleich mal Pearson auf, weil tatsächlich das für mich immer ein ganz gutes Beispiel. Ich habe im Nebenfach Psychologie gehabt und da hat Pearson einfach ganz tolle Bücher rausgebracht. Und was mir damals schon gefallen hat, dass die Amerikaner meiner Meinung nach einfach schon viel clevereres Layout hatten. Das heißt, die haben ja diese Cornell-Strategie irgendwie gehabt, wie die das clustern mit Boxen, Hilfestellungen, Kurzzusammenfassung, Highlighting. Ja. Das heißt, diese, ich will nicht sagen trocken für dieses spannende Thema der Psychologie, aber oft sehr wissenschaftliches Thema, haben die einfach die schönsten Bücher rausgebracht und war für mich auch schon immer Inspiration, wo ich sage, ey, eigentlich müsste der deutsche Managementbuch oder Wissenschaftswelt einfach solche Bücher viel mehr rausbringen, die so ansprechend sind. Ich würde aber trotzdem nochmal auf deine Vita eingehen so ein bisschen. Also ich sag's mal so, für mich ist ja Lektorat, kann ja auch Spotify hier bitte gerne sprechen, so ein Pain in the Ass sein. Das heißt, das tut ja auch weh. So, also so ein guter Lektor, der sagt ja auch, naja, ist suboptimal. In unterschiedlichen, ich hatte zwei unterschiedliche Lektorinnen, beide ganz toll, aber unterschiedlich klar in ihrem Feedback und gleichzeitig total wichtig. Du bist ja aber jetzt Diplomkaufmann und kein Germanist. Also wie kommt man über die BWL zum Buch?
Also wie gesagt, das war damals, ich habe BWL Schwerpunkt Marketing an der TU Dresden studiert. Ich bin dort aufgewachsen und habe eben gedacht, Marketing, das ist cool, Marketing im Verlag ist cool. Und dann, wie gesagt, war es gar nicht so cool und langweilig und öde. Und wenn ich mir überlege, das hätte ich ja 20 Jahre machen müssen, um Gottes Willen. Dadurch, dass ich dann während meiner Arbeit die Arbeit der Lektoren und Lektoren kennengelernt habe, habe ich zum ersten Mal wirklich gemerkt, was ich so ein bisschen im New Work Duktus zu bleiben, was ich wahrscheinlich wirklich, wirklich will. Ja. Und das hat sich dann über die Jahre als das Richtige rauskristallisiert. Und weißt du, wir sind im Fachbuch. Und Fachbuch heißt jetzt nicht unbedingt, dass du Germanistik studiert haben musst. Ja. Also im Fachbuch zählt, glaube ich, erstmal nicht so der Sprachduktus. Der entwickelt sich über die Jahre, sondern zumindest habe ich so angefangen, dass du eher als Projektmanager arbeitest. Und ich hege die These, dass das noch vor 10, 15 Jahren für die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen im Fachbuchbereich galt. Ja, da wurde gar nicht so viel am Text gearbeitet. Das hat sich nur über die Jahre, so ein bisschen wie bei den Layouts, sind die einfach schöner geworden. Und der Wettbewerb ist tougher geworden und das führte eben dann dazu, dass Autoren auch eine besondere Rolle bekommen hatten, nämlich, dass sie so ein bisschen ihre Ansprüche durchsetzen konnten, was früher vielleicht nicht so einfach war. Und dazu gehörte vielleicht auch, dass man sagte, ich brauche einen richtigen Lektor, der auch sprachlich mit mir arbeitet. Und ich selbst bin so sukzessive dann in die Rolle auch des sprachlichen Lektorats hineingewachsen. Ja, genau.
Vielleicht können wir direkt so einen Cliffhanger bauen, denn ich habe ja einen Autoren, den du mir auch quasi empfohlen hast, jetzt in den 2 Folgen davor gehabt. Das heißt, wir sind jetzt in Folge 282 und in Folge 280 hatte ich Jörg Leupold und tatsächlich in Folge 281 eine Sonderfolge nochmal mit einer Imaginationsreise von ihm, die er mit mir gemacht hat. Und da Jörg das schon ein bisschen, ich habe ihn dazu auch schon ausgefragt, schon in Vorbereitungen im Podcast auf dieses Gespräch, wie denn die Genesis seines Buches war. Und vielleicht kannst du mir ja mal so beispielhaft und dann vielleicht auch ein Beispiel von Jörg ein bisschen erzählen, wie entsteht eigentlich so ein Buch von der Idee? Wir hatten ja auch ein kleines Sparring dazu. Wie ist die Kontaktaufnahme? Was passiert da? Mit welchen Ideen geht ein Autor zu dir, zum Verlag etc.?
Ja, also ich glaube, um den Weg zu mir oder zum Verlag zu finden, hat, ich glaube, ein bisschen was mit, nennen wir es mal, Familie zu tun. Also sprich, viele Autorinnen und Autoren fühlen sich halt eher zu Hause, wenn sie in einem Programmfeld bewegen, wo, um mal ein paar Namen zu nennen, die genannt haben, Lalou, oder wenn wir im Facilitation-Bereich sind mit Roswitha Vestbar, Holger Scholz Coaching, Michael Bankistanier. Also das sind so Namen, die, ich will mal sagen, so eine Magnetwirkung haben, und das führt die Autoren dazu, zu überlegen, das nächste Projekt oder ihr erstes halt dann in dem Verlag oder mit dem Kollegen zu bauen. Also so kommen die dann einfach auf mich zu, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, also was meine Person betrifft. Also ich arbeite exklusiv mit Wahlen zusammen. Da ist das, da kann man im Grunde, das kann man synonym sagen, also ich und Wahlen ist irgendwie, also wir werden so die gleichen Ansprechpartner, ja, neben meinen Kollegen und Kollegen im Verlag Wahlen natürlich. Und dann gibt's eine Idee, die da präsentiert wird. Ich selbst mag es gar nicht, akzeptiere es natürlich trotzdem, wenn es kommt, fertige Manuskripte, sondern es kann sehr hilfreich sein, mit Lektoren zusammenzuarbeiten, also über eine Zeit, also wo man im Grunde die Erfahrung, die ein Lektor oder eine Lektorin hat, auch so ein bisschen ins Manuskript hineinwebt. Also iteratives Arbeiten, co-kreatives Arbeiten, das meinen finden wollen, das immer mehr Autoren, Autoren, weil es halt wirklich hilfreich ist. Und so entwickelt sich dann so langsam das Buchprojekt, wenngleich man natürlich sagen muss, am Anfang ist man auch auf einer sehr abstrakten Ebene, weil es gilt ja auch darum zu entscheiden, kannst du Mitglied unserer Verlagsfamilie sein? Und diese Entscheidung trifft ja nicht der Lektor, der ist da sicherlich der Flaschenhals, weil der die Projekte vorbereitet für Redaktionskonferenzen, aber entscheiden tut er das nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus Marketing, Lektorat, Vertrieb, Controlling, Juristen. Und da gilt es im Grunde mit Pitch Deck zu bauen. Und das ist alles noch ein bisschen auf der Beta-Ebene. Ja? Das heißt, da muss das Thema stimmen, die Autoren stimmen, was immer das bedeutet, zum jetzigen Zeitpunkt. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Und wenn dann der Verlag sagt, ja, das ist okay, dann beginnt eigentlich die eigentliche Reise. Ja? Und die uns dann irgendwann zum fertigen Buch führt. Um es mal kurz, um wieder zum Dialog zu kommen, nicht, dass ich alleine rede.
Nimm dir gerne den Raum und die Zeit. Vielleicht kann man es ein bisschen exemplarisch machen. Wer kommt zu dir? Also ich kann es ja auch sagen, ich bin ja bei Dennis auch schon zweimal abgeblitzt. Einmal, weil die Idee noch nicht ausgereift war, und die andere, weil sie nicht gepasst hat. Und das, wo Wahlen einer meiner Lieblingsverlage ist. Wonach merkst du, oder was ist dein Gespür, was ist deine Erfahrung, wo du sagst, okay, das ist stimmig, das passt oder das passt nicht?
Das ist echt schwer. Also ich würde das wahrscheinlich, also am treffendsten wird die Frage beantwortet, ich glaube, durch das Wort Gefühl. Ja, im Gefühl, damit meine ich, dass du als Lektor oder als Lektorin so ein bisschen so ein Bauchgefühl hast. Ah, da könnte was dran sein. Ja, mal abgesehen von harten Fakten. Wie gut ist die Autorin vernetzt? Wie sieht das Thema aus? Haben wir da schon 20 Bücher oder 5? Ist es etwas Neues? Ja, wobei sich Verlage mit Neuem immer etwas schwer tun. Aber ist es etwas, was am Markt schon eine gewisse Ausstrahlung hat, wo man vielleicht draufsetzen kann und der eigene Verlag noch keinen Programmbaustein dazu hat? Und dann ist es sicherlich ein guter Einstieg, ja, um mit einer Autorin zu sprechen. Ja. Aber das ist, ich glaube, es ist Gefühl, ja. Und am Ende bei mir ist es auch so, das ist eine ganz persönliche Geschichte, da ich das ja natürlich schon so lange mache, es muss zwischen Lektor und Autorin und Autor so ein bisschen funken, also im Sinne von, da könnte eine gute Zusammenarbeit entwickeln, weil es ist, manchmal wird es eben auch kritisch, also dass das auch ausgehalten wird. Und das Zweite ist, das Thema muss auch Spaß machen, ja. Also für mich auch als Lektor, dass ich was lerne. Das ist das beste Geschenk, was du haben kannst.
Also da würde mich auch interessieren, wie viel ist dann Persönlichkeit von dir in dem Buch drin und wie viel Fachexpertise oder Professionalität? Ich gebe dir ein Beispiel. Als ich meinen Beitrag zu meiner Lektorin geschickt habe, die ich extrem geschätzt habe, es war ein sehr geiles Zusammenarbeiten, hat richtig viel Spaß gemacht, aber die hat mir dann halt, wenn ich geschrieben habe, der US-amerikanische Präsident Donald Trump, und Bezug drauf genommen hat, hat sie bestimmte Sachen rausgeworfen oder vorgeschlagen rauszuwerfen. Ja. Also ich hatte dann quasi eine Korrekturfahne und dann habe ich sie gefragt, du sag mal bitte, was habe ich denn jetzt hier, warum nimmst du das raus? Und sie einfach, naja, ich mag den nicht, ich will das nicht lesen. Und das fand ich total, ich dachte, ich habe was fachlich falsch gemacht oder so, aber nee, das war ein Gefühl von ihr. Was würdest du sagen, was ist da von dir professionell und was ist Gefühl?
Ja, naja, also das Buch ist ja nicht mein Buch. Also um bei dem Bild der Hebamme zu bleiben, es ist nicht mein Kind, ja. Ich kann es halt nur so gut begleiten, dass es am Ende, dass da die Geburt oder sagen wir der Weg zur Geburt möglichst komfortabel ist und die Geburt selber nicht schmerzhaft ist, ja, und dass danach auch Freude bereitet im Sinne von im Kontext von Buch, dass wir das auch verkaufen können oder dass wir es verkaufen, also dass man gute Zahlen dem Autor präsentieren kann. Es ist immer Autorengeschichte. Also da muss man als Lektor die gewisse Demut haben. Wir sind ja nicht die Experten in dem Feld, sonst würden wir es ja selber schreiben, ja. Und wir würden es auch selber schreiben, wenn wir es könnten. Können wir nicht, ja. Also ich würde auch nie die Seite wechseln und sagen, jetzt schreibe ich mal ein Buch, weil ich bin ja vermeintlich so schlau und weiß, wie der Markt funktioniert, ja. Also kann ich ja nur erfolgreiche Bücher schreiben und es gibt wenige Lektoren, die wirklich, also zumal in unserem Bereich, also im Fachbuch, die da wirklich erfolgreich sind, ich kenne keinen. Von daher muss man so schön die Kirche im Dorf lassen, es ist alles Autorensache. Wenngleich man natürlich sprachlich da schon Einfluss nimmt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Autorinnen und Autoren dankbar dafür sind. Ja, die wollen halt eine Guidance haben. Und ich meine, was ich sehr häufig eben feststelle, ist, es wird halt aus der Perspektive des Experten geschrieben, ja, und es wird halt nicht die Leserperspektive eingenommen, was dann sehr häufig dazu führt, dass so Redundanzen drin sind, die im Amerikanischen durchaus willkommen sind, im Deutschen eher kritisch gesehen werden. Und dann beginne ich auch zu feilen und dann fliegen Sätze raus und dann muss ich mir in Anführungsstrichen anhören oder damit leben, es ist auch kein schweres Leben, dass man die Kettensäge genannt wird, ja. Aber am Ende wollen wir ja sowohl der Autor als auch der Lektor, wir wollen ja, dass es ein gutes Buch wird. Ja? Also wir wollen nicht den Autor oder die Autorin erziehen, das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe, das können wir gar nicht. Wir wollen nur gucken, dass es ein schönes Buch wird. Ja? Und ich glaube, die meisten Autoren und Autoren sind dankbar für eine intensive Arbeit am Text.
Ja, also ich kenne das nur so ein bisschen aus meiner Erfahrung, aus so ein bisschen Spiegeln. Ich habe ja, bevor ich das dann manchmal zum Lektor gebe, einfach mal meine beste Freundin, früher auch meine Frau noch drüber schauen lassen. Was ist da jetzt drinne? Ich habe gemerkt, das macht auch was mit Beziehungen. Wenn es dann knallhartes Feedback gibt, vor allem wenn man irgendwie 3, 4, 5, 6 Tage an bestimmten Bereichen geschrieben hat und dann sagt, Danny, das nervt, das ist langweilig, das hast du schon mal erzählt, du wiederholst dich. Und dann muss man, dann cutten die halt richtig hart. Und dann sagt man, ich habe jetzt 4, 5 Tage für Ablage rund gearbeitet, das kommt in den Abfalleimer gerade, das tut weh. Das heißt, ich kenne so auch diese Schmerzen, wenn dann radikal angesetzt wird. Und gleichzeitig habe ich auch erlebt, ja, ich habe mich halt in irgendeinen Ästlein, in irgendeinen Rabbit Hole vertieft, was einfach vom Kurs weg ist. Und da ist dieses fremde Auge ein bisschen weiter weg.
Es ist auch, ich empfinde solche Korrekturen immer nur als Anregung, das sage ich sehr explizit, ja. Also der Autor oder die Autoren müssen das nicht rausstreichen, ja. Es ist halt einfach eine Stütze, die man gibt, ja, um zu sagen, hey, guck noch mal dahin, schärf vielleicht den Gedanken. Und dann habe ich erlebt, dass aus 300 Seiten 200 Seiten Manuskript werden und die Autoren damit glücklich sind, ja. Ja,
genau. Es ist glaube ich nur es ist halt der erste, die Einleitung der Wehen oder so. Das ist erstmal mit Schmerzen teilweise verbunden, weil halt schon viel, viel reingegangen ist. Ich glaube aber, du hast so ein bisschen mit Understatement gerade gearbeitet und das sage ich jetzt auch ein bisschen selbstbewusst. Ich kriege ja nun auch sehr viele Bücher von den unterschiedlichen Verlagen und gucke rein und sehe dann doch schon, sage ich, okay, es ist nichts Neues, es ist nichts Kreatives. kenne ich schon, gibt's schon. Mhm. Also wenn ich so die gängigen Modelle nehme, Circle of Influence, Simon Sinek, Purpose. Also du hast ja dann Sachen schon tausendmal gesehen, wiederverarbeitet und hast ja dann doch eine extreme Expertise. Was gibt's auf dem Markt und was gibt's nicht? Wie kommunizierst du das oder wie erlebst du das? Was ist wirklich? Du sagst nämlich, der Autor ist der Experte. Ich glaube aber, du hast schon so viel Marktüberblick und Wissenschaftsüberblick, dass du ja viel weiter schauen kannst und zurückblicken kannst.
Ja, also das kann sein. Also es gibt vor allem noch einen zweiten Punkt, den man berücksichtigen muss. Man macht das ja nicht, also ich als Lektor, um nur ein gutes Buch für den Autor und die Autoren mitzuentwickeln, sondern ein Verlag hat ja ein Interesse, ja, und ein Verlag möchte gerne verkaufen, ja, und ein Verlag hat eben nicht nur ein Projekt, sondern 20, 30 und wir bei Fallen machen bis zu 80 Bücher im Jahr, ja, und wir wissen, wir arbeiten ja jetzt schon an Texten, die nächstes und übernächstes Jahr herauskommen. Das heißt, wir wissen auch so, wir haben so einen kleinen Blick, auch wenn er schmal ist, aber einen kleinen Blick in die Zukunft. Was wir nicht wissen, ja, ist tatsächlich, was ist das nächste große Thema? Ja, also wenn ich an Lalou denke, als ich an Lalou gearbeitet habe, mir ist da nur aufgefallen, die englische Ausgabe, und dann habe ich auch irgendwo mal was gelesen, dass da irgendwie was ganz schön ist und der kommt so gut an, und dann habe ich mal versucht, mit Frederik Kontakt aufzunehmen, was nicht ganz so einfach war. Aber irgendwann hatte ich sein englisches Manuskript vor mir und habe das gelesen. Und die erste Beobachtung, die ich gemacht habe, war folgende. Ich konnte das Manuskript nicht mehr weglegen. Ja. Und es war in Englisch. Ja. Das heißt, ich saß abends auf dem Sofa und habe weitergelesen. Das meinte ich mit Gefühl. Irgendwann kriegst du so in der Bauchgegend, also gerade wenn du mit Lizenzprodukten zu tun hast, das heißt die, die schon fertig sind und wo du auch keinen Einfluss hast auf die Entwicklung, merkst du, da ist echt was dran. Ja. Und dann beginnst du, dann hoffst du, dass das so ist. Und Lalou ist halt einfach, damit haben wir alle nicht gerechnet, dass das so durch die Decke geht. Und das war so ein bisschen für mich, sowohl verlegerisch als auch persönlich, so ein bisschen ein Meisterstück, wenn man mal Lektorat als Handwerk begreifen wollen würde. Und wenn du dann wachsam bist, ja, dann kannst du mit Beginn von Frederik Lalou ganz viel aufbauen. Ja. Wir hatten bei Fahlen ja davor nur, ich nenne es mal, so klassische Managementliteratur. Wir kommen ja aus dem Lehrbuchbereich, ja. Vor 15 Jahren waren wir komplett anders, ja. Dann hast du bei uns den Wöhe bekommen und Horvath, Controlling und Finanzwirtschaft. Aber kein Management. Und wir haben damals so angefangen, damals war ich noch Programmleiter bei Wahlen, mit Kotter und Christensen. Und wir hatten da so gute Erfahrungen gemacht, dass der Vertrieb irgendwann sagt, ach, lasst es uns weiter probieren. Ja. Und dann kam Lalou. Und da waren wir alle wachsam. Und aus Lalou kam ganz viel heraus, ja. Auf einmal, ich habe auch gute Beziehungen halt zu meinen Übersetzerinnen und Übersetzern, da hieß es auf einmal, Dennis, Mensch, da gibt's Holacracy. Und dann bist du auf einmal mit Brian Robertson im Gespräch. Und auf einmal kommt Bernd Österreich und Claudia Schröder. Ja, dann bist du auf einmal so ein bisschen untergegangen mittlerweile, Thorsten Scheller, der damals auf dem Weg zur agilen Organisation, die FAZ hat das damals als wichtigstes Buch des Herbstes, ich glaube, das war 2017, bezeichnet. Also da kommst du auf einmal mit Menschen und Projekten in Kontakt, wo du aufpassen musst, lass die jetzt nicht gehen, ja, sondern das ist ein besonderes Momentum, das müssen wir jetzt bewegen, ja. Das war damals auch so ein bisschen einzigartig, auch durch die, also Lalou ist ja nicht aus der Lehre, also Lalou hat vielleicht einen Markt bereitet, aber der war auch schon vorbereitet, ja, das Timing war wunderbar, die Augenhöhebewegung war stark und sichtbar gewesen, ja. Man ist da in die Bresche geschlagen und hatten einfach Glück und haben so viel verkauft. Und dann haben wir eben eins nach dem anderen dazugesetzt, ja, und sind zu dem Verlag und zu dem Programm und auch was ich jetzt begleite, ist zu dem geworden, was es jetzt ist. Heute ist das ein bisschen anders. Ja, heute ist das eher nicht mehr ganz so, dass man so Aufbauarbeit leistet, sondern es ist so versprenkelt. Dann kommt jemand rein, das versucht man und also es ist etwas anders heute, finde ich. Ja. Nicht mehr ganz so einfach.
Aber ich gehe nochmal auf. Die Frage hast du vorhin noch nicht ganz beantwortet, wie ich dich da haben wollte. Und zwar hat der Jörg erzählt, dass es ja eine lange Geburt war, eine lange Schwangerschaft. Das heißt, ja. Es ist 6, 7 Jahre. Vielleicht kannst du mal so Und er hat irgendwie erzählt, dass du dich auf einer Messe, dass ihr euch da kennengelernt habt.
Ja.
Also wie ist so eine Begleitung von der Idee, von der ersten Ansprache bis zur Publikation?
Also ja, ich bin immer skeptisch, wenn eine potenzielle Autorin, Autorin auf mich kommt und sagt, ich schaffe das in einem halben Jahr. In der Regel deckt sich das nicht mit meinen Erfahrungen. Das ist Minimum ein Jahr. Also wenn man wirklich beginnt, auch from scratch zu schreiben. Also wenn die Entscheidung dann vom Verlag getroffen wurde, ja, wir wollen das in unser Programm aufnehmen, denn du brauchst halt als Lektor natürlich einen Verlag, der das mit realisiert, dann heißt es irgendwann, nachdem die formalen Dinge wie Vertrag und so erledigt sind, jetzt beginnen wir das erste Kapitel zu schreiben. Ja. Und dann möglichst nicht die Einleitung, sondern wirklich, also dass man zum Kern kommt. Und dann gibt's die erste Iteration und dann beginnt man daran zu arbeiten als Lektor und dann gibt man das zurück und das hat Lerneffekte für das nächste Kapitel. Und so robbt man sich so Monat für Monat voran, bis, wenn man Glück hat, irgendwann das Manuskript fertig ist und meistens auch gar nicht mehr so aussieht, wie es am Anfang war. Ja. Also beim Jörg hatten wir auch, und bei vielen anderen auch, einen anderen Titel, da denkt man auch an andere Umfänge. Ich denke da zum Beispiel auch an die Arbeit mit Holger Scholz und Roswitha Vesper bei Facilitation. Wir wollten am Anfang irgendwie so ein schmales Buch oder auch bei Liberating Structures, das war das so ähnlich, so 180, 200 Seiten. Beide Bücher, also sowohl Liberating Structures mit Daniel Steinhöfer als auch Roswitha und Holgers Buch, das waren dann fast 400, 500 Seiten. Ja, also die Dinge entwickeln sich dann, also sie kriegen wie so ein Eigenleben. Ja, man muss halt nur gucken als Lektor, dass man das erstens einfängt, also dass man irgendwann zum Ende kommt und zweitens, dass es immer noch passend ist für den Markt. Also ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ne?
Also, liebe Zuhörerinnen, ich kann euch die gerne mal in die Shownotes stellen. Roswitha Vesper war schon hier, Holger Scholz war auch hier. Wir haben das Buch auch besprochen und auch Daniel Steinhöfer war hier. Das heißt, die Bücher sind auch durch den Paperwings Podcast gegangen.
Ja, tolle Bücher. Sind wirklich, und vor allen Dingen, die man muss sich halt einfach vorstellen. Und deshalb, wenn mich ein Autor oder eine Autorin fragen würde, welchen Tipp würdest du mir als erstes geben? Ja, dann würde ich sagen, schreib's nicht. Ja. Das ist einfach nicht nur, dass es eine Schweinearbeit ist, sondern der Markt ist halt so voll, ja, dass man, dass es halt einfach schwierig ist, eine substanzielle Anzahl an Exemplaren zu verkaufen. Ja. Also, und das führt mich immer dazu, erstmal so den warnenden Finger zu heben. Ja. Dann gibt's natürlich den zweiten Finger, der sagt, na, wenn man da Potenzial erkennt, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zu Potte kommen. Denn, und wir waren jetzt bei Roswithas Buch oder auch bei Daniels Buch und bei vielen anderen, Bernd Österreich zum Beispiel, Claudia Schröder, die haben dann so viele Exemplare verkauft, dass man teilweise selber überrascht ist, wie viel das ist. Damit hätte man nie gerechnet. Aber der Durchschnittsabsatz, mir hat das mal ein US-Lektor geschrieben, in den USA ist der Durchschnittsabsatz von einem Businessbuch liegt bei 300 Exemplaren pro Jahr. 300. Ja, und der US-Markt ist ein äußerst lesefreundlicher, ganz anders als bei uns. Ich nehme das immer so als Leitlinie auch für den deutschen Markt. Ja, ich vermute, der Durchschnittsabsatz liegt noch ein bisschen tiefer. Und dann sagt man, ey, so eine Arbeit so ein Jahr, 1000 Exemplare über 3 Jahre, das ist schon tough. Ja, also das macht man, oh, das ist echt so wenig. Ja. Das Interessante ist, dass es eben doch, und ich vermute, mein Durchschnitt liegt leicht darüber, ja, dass man eben doch Bücher in tausenden Exemplaren verkaufen kann, erstens. Und zweitens sollte das nicht der Fall sein. Und die Autorinnen und Autoren gehen trotzdem auf die Reise zusammen mit einem Verlag und Lektor. Dann kriegen die ein besonderes Geschenk während der Reise. Und zwar, das habe ich selber schon häufiger gehört von Autorinnen und Autoren, dass man zum ersten Mal wirklich die Thematik durchdringt, über die man schreibt. Ja.
Ja, also auch das nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen. Ich kriege sehr viele Bewerbungen von Coaches, Beratern etc., die gerne in den Podcast wollen, weil sie natürlich auch neben so großen Namen stehen, dann wie Professor Dr. Friedemann Schulz von Thun, Gunter Schmidt, Manfred Prior. Also die Liste der wirklich Hochkaräter ist lang und da will man gern stehen. Und warum nehme ich eigentlich nur Autorinnen und Autoren zu 99%? Weil die eine Sache einmal wirklich durchdacht haben und von A bis Z diesen Weg gegangen sind. Und ich glaube, dann ist halt einfach die Substanz da auch für ein Gespräch. Und das ist das, und da kommen wir gleich zu einem anderen Thema. Ich hatte einmal, das war aber auch nicht euer Verlag, einmal eine Autorin da, wo ich das Buch und die Inhalte besser kannte als sie. Und sie mir dann aus Spaß gesagt hat, Danny, dann stelle ich dir jetzt mal Fragen zu dem Buch. Und ich konnte die alle beantworten, aber sie nicht. Wo ich gemerkt habe, da war wohl ein Ghostwriter dran an dem Thema. Und du bist ja auch Ghostwriter. Vielleicht kannst du so ein bisschen auch was zu diesem Thema beleuchten. Wie viel ist von dir in so einem Buch drinne und wie viel vom Autor?
Ja. Also wahrscheinlich muss ich das erstmal runternehmen in meiner Beschreibung, dass ich Ghostwriting mache. Die Zeit habe ich gar nicht mehr, das zu tun. Und es steckt wirklich das, also um mal, Prozentsregelungen sind irrwitzig, die helfen nicht weiter. In einem Buch steckt der Autor drin. Ja, also ich hatte ja schon erwähnt, dass die Autoren über Expertenwissen verfügen, über das wir nicht verfügen. Ja, und deshalb, und sie können schreiben, was wir nicht können. Deshalb arbeiten wir zusammen mit den Autoren und Autoren. Und selbst wenn wir ein umfassendes Lektorat über 1, 2, 3, ich arbeite mit Ralf Hildebrand, sagt man das Spoiler, Werbung, ja, die Dynamik robuste Organisation, der Ralf Hildebrand ist ein Kollege von Gerd Boland. Wir arbeiten, ich glaube, seit 2019 dran an seinem Buch, über 6 Jahre. Wahrscheinlich wird es jetzt im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres endlich erscheinen. Ganz tolles Buch. Ja. Obwohl man so lange dran arbeitet, sind das einfach Texte vom Ralf oder von der Autorin. Ja. Irgendwann geht man im Grunde nur noch so ein bisschen, also wenn man das Glück hat, ja, als Lektor, so auf die Knie vor Demut, weil da teilweise solche brillanten Sätze drin stehen, ja, und so schön das Wissen verpackt wurde, dass man, da kannst du nichts als Lektor beitragen. Und das ist einfach die Suppe der Autoren. Ja. Und ich arbeite an einem Projekt, wo ich zusammen mit Unternehmen arbeite, um ein Kulturartefakt-Buch zu schreiben über die Unternehmensgeschichte. Aber Ghostwriting, boah, das ist auch ein langer Prozess und das ist, ich glaube, auch ziemlich teuer. Ja. Nein, ist nicht mein Ding. Punkt.
Du hast eben zwei Beispielbücher gebracht, was ich dann nochmal aus betriebswirtschaftlicher Perspektive interessant finde. Ich meine, du hast gerade gesagt, also Facilitation ist ja echt ein Brecher. Also das ist einfach echt ein dickes Buch. Extrem gehaltvoll. Ich habe es auch schon mehrfach empfohlen. Und sind natürlich auch zwei tolle Menschen, die beiden, Roswitha Vesper und Holger Scholz. Und gleichzeitig weiß ich aus meinen Gesprächen jetzt zum Beispiel mit Haufe, dass sie sagen, Danny, halt dich an die Seitenzahl, darf nicht zu dick werden, das wird zu teuer, die Papierpreise. Das heißt, da ist ja auch ein ökonomischer Faktor dahinter. Wie handelt ihr das?
Also es ist immer ein ökonomischer Faktor dahinter. Und den hat man als Lektor auch im Kopf. Nur, also, es ist halt Kreativität, ja. Schreiben ist ja nicht irgendwie so Massenware. Da kann ich die KI dafür verwenden, ja. Und die bringt mir das auf den Punkt und kürzt das so, dass ich da, was weiß ich, 350.000 Zeichen habe, damit ich auf 160 oder 180 Seiten komme. So ein originärer menschlicher Inhalt ist halt einfach schwer zu steuern, ja. Und ich meine, am Anfang weiß man auch nicht, auf welche Reise man sich einlässt, ja. Und wenn ich eine Iteration mache, habe ich natürlich immer im Blick, wo wir wollen ja eigentlich mit dem Buch hin. Wir haben es platziert als 25-Euro-Buch für rund mit 180 Seiten. Das hat man im Kopf, ja. Aber irgendwann merkt man, das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr. Gibt der Markt das her auch zu einem höheren Preis? Darüber rede ich auch mit den Autoren. Also ich mache das finde ich auch ganz wichtig, dass da Transparenz herrscht zwischen Lektor-Verlag und Autoren. Nämlich, was das für Implikationen hat, wenn wir statt 200, 400 Seiten haben, ja. Wenn wir statt einem einfarbigen Layout auf einmal ein vierfarbiges Layout haben. Wenn wir aus Broschüre Hardcover machen, das hat halt Einfluss, ja. Nichtsdestotrotz, ja, kann man das verkaufen, ja. Und das haben wir ja auch bewiesen. Funktioniert natürlich nicht. Das sind natürlich jetzt die schönen Beispiele, ja. Es gibt auch andere Beispiele, wo es, nicht geklappt hat, ja. Also man hat immer die Ökonomie im Kopf. Aber Verlage wissen auch, 50-50. Ja, also wir machen Bücher seit, also unsere wir sind ja Teil der Beck-Gruppe. Wir machen seit 200 Jahren Bücher. Ja. Wir wissen, wie das Geschäft läuft. Ja. Und wir wissen, dass man, ich will mal sagen, ein Buch nicht so arg zügeln kann, dass man von vornherein sagen kann, wir kommen auf 180 Seiten. Ja. Aber es gibt Autoren, die zumindest Folgendes schaffen. Ja. Nämlich den vereinbarten Erscheinungstermin, der im Vertrag eben vereinbart wurde, einzuhalten. Ja. Selbst da sind wir relativ entspannt. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also die Deadlines, die Planung, also ich habe es ja auch bei Haufe erlebt, das ist ja eine Riesenmaschinerie, ja. Ist ja ein Riesenapparat, der da hinten dran hängt. Also wenn man sieht, wer das Produktdesign, auch die Aufnahme in die Kataloge. Ich kriege ja die ganzen Frühjahrskataloge, Herbstkataloge. Ja. Und da will man ja so ein Buch schon platzieren. Und dann geht man ja eigentlich auch schon eine ja. Verbindlichkeit ein. Und das ist ja schon ein Apparat, ja. der irgendwie laufen muss. Du hast gerade zwei Bücher auch genannt, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte. Die haben wir auch beide hier behandelt, deswegen geht's ganz gut. Und was mir an den Büchern gefallen hat, das heißt einmal das von Jörg, was wir angesprochen haben, und dann, wo du mir auch die Empfehlung gegeben hast von Dr. Miriam Sasse. Das von Dr. Miriam Sasse fand ich in dem Punkt cool, und das mag ich sehr, sehr am Fahlen Verlag, dass sie echt schöne Bücher rausbringt. Das klingt ein bisschen oberflächlich, aber ich gebe mal ein Beispiel. Ich mag die Springer-Gabler-Bücher überhaupt nicht. Die mögen sehr wissenschaftlich sein, aber sie sind halt überhaupt nicht schön. Sind nicht schön aufbereitet, sind extrem viel digital. Und denen ist das, glaube ich, auch wichtig, so zu bleiben. Und ich sehe das eher als schade an. Und wenn ich dann diese Bücher, die ihr ganz viel habt, auch im Querformat, viele Illustrationen, trotzdem sind sie ja nicht oberflächlich, sondern für mich ist das dieser Geist von Pearson auch so ein bisschen drin, dass das ordentlich strukturiert ist. Wie wird da die Entscheidung getroffen? Kann das der Autor entscheiden? Was macht der Verlag da? Gibt es da Empfehlungen? Wie wird das gehandelt?
Also, ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass viele Autoren zu einem kommen, weil man bestimmte Projekte schon betreut haben, also hat oder sie im Programm führt. Ja, also diese Magnetfunktion, nennen wir es mal der Backlist, also die Titel, die bereits erschienen sind. Und dann kommen sie, und das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ja, und ich möchte gerne so aussehen wie das. Ja, also da ist einfach schon so ein Framing da. Ja, und dann hast du als Lektor die Chance zu sagen, ich lasse mich darauf ein oder ich lasse mich nicht darauf ein. Ja, denn sich darauf einlassen, fällt uns als Verlag nicht schwer, weil wir es gewohnt sind. Ja, nichtsdestotrotz muss man einfach, und da sind wir wieder bei der Ökonomie, müssen wir natürlich klar machen, ein Großformat wie Lalou oder ein Schrägformat wie Bernd Österreich oder Miriam Sasse mit ihrem quadratischen Format, das hat insofern Konsequenzen, dass Druckmaschinen, das sind keine Standarddruckmaschinen, oder da fällt viel Papier ab, ja. Das kostet halt alles zusätzlich, und da muss man sich gucken, ist dieses Buch so, dass das Layout das bedingt, dieses besondere Format, ja, oder dass ein Inhalt überhaupt ein vierfarbiges Layout braucht oder Illustrationen, ja. Wenn es dem so ist, dann reitet man die Welle, das schafft man schon. Wenn es nicht so ist, dann muss man als Lektor auch gucken, dass man zumindest den Finger hebt und sagt, also es gibt Bedenken, ja. Und wir haben genauso Schwarz-Weiß-Bücher, also bei uns im Verlag. Also was uns wichtig ist, dass jeder Autor und jede Autorin ein bisschen das Gefühl bekommt, wir gehen wirklich auch in der Produktplanung, also im Design, was Cover betrifft, was Format betrifft, Pricing betrifft, dass wir auf die Wünsche der Autorinnen und Autoren eingehen. Sehr häufig treffen die sich, manchmal nicht. Aber ja, wir haben einen gewissen Ruf als Verlag, dass wir schöne Bücher machen. Und ich merke das ja immer, wenn ich auf Konferenzen bin, jetzt so Manage-Edger beispielsweise, wo ich eigentlich regelmäßig bin, dass man, wenn man dann mal das ganze Programm so vor sich hat am Tisch, dass das schon sehr für die Menschen, die da vor einem stehen, sehr inspirierend ist, ja. Und im Übrigen auch für den Lektor, ja, wenn man immer die gleichen Cover macht, ist es ja auch langweilig, ja. Oder immer den gleichen Titel Duktus.
Ich denke da nur gerade an das Cover auch von Martin Permantier, das dann sogar eine Textur vorne drauf hatte auf dem Cover. Das heißt, auch ein richtiges haptisches Erleben. Und was ich dann merke ist, oh boah, die Menschen lieben einfach auch ihre Bücher. Also für mich hat es ja auch was mit dem Liebe zum Produkt zu tun. Ich habe ja Martin dann auch nochmal geschrieben gehabt, hat mir auch den nochmal den Link zu seinem Illustrator gegeben, weil einfach da sieht man, okay, das ist halt nicht, ich rotz da mal was hin, sondern das ist ein richtig kreativer Prozess gewesen und dann war auch extrem viel Gehirnschmalz drin.
Dani, ganz kurz, da bringen aber auch viele Autoren einfach schon viel mit. Ja, also die haben teilweise ihre Grafiker, die haben die verfügen über ein Talent, Illustrationen zu machen, die was Besonderes sind, ja. Also, oder haben Agenturen im Hintergrund, sowas gibt's hier alles. Also gerade beim Ralf, bei Martin, da kommt ja auch, ich bin nicht der Lektor, ist der Thomas der Lektor, da kommt auch viel von den Autoren. Man muss halt als Verlag gucken, dass man diese Ideen aufnimmt, ja. Und so ein bisschen wie ein Schwamm aufzieht und das Beste draus macht, ja.
Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt ja so ein bisschen auch Hochstapler oder also der Markt ist ja auch hier, komm, du bist Coach, schreib ein Buch, ich platziere dich. Also ich kriege ja auch ganz viele einfach Werbungen bei mir geschaltet auf den sozialen Medien. Wir machen dich zum Bestseller-Autor etc. Und gleichzeitig kommt auch noch KI inzwischen immer stärker ins Spiel. Inwiefern ist das Freund oder Feind, die KI?
Ich weiß es noch nicht. Also momentan ist es wie überall in den Organisationen eher so ein Abtasten. Man kriegt jetzt erstmal die Vorteile umspült, ja. Also, was weiß ich. Man entwirft einen Klappentext und überlegt, jetzt lasse ich nochmal die KI drauf, mal gucken, was da kommt, ja. Und manchmal sind das wirklich interessante Impulse, ja. Also geht im Grunde, das weiß ich auch von Autoren, wenn es darum geht, Konzepte zu entwickeln, Exposés zu entwickeln, dass da eine Interaktion mit der KI stattfindet. Wir arbeiten und man regelmäßig mit KI im Sinne von, dass man eben einfach die Idee so als Brainstorming mit benutzt. Das Buch selber, ja, ist nie KI generiert, ja. Also das erlauben wir erstens nicht urheberrechtlich, also zumindest steht das in unseren Verträgen drin. Und zweitens, weißt du, wenn ich ein KI generiertes, ich meine, das betrifft ja auch meinen Berufsstand, ja. Also die Frage ist, brauchst du einen Lektor noch, ja? Und die Frage ist durchaus so zu beantworten, dass man sagt, nö, brauche ich eigentlich nicht, ja. Aber dann kannst du die Frage größer machen und sagen, na ja, ich brauche eigentlich auch kein Auto, ja. Ich meine, gucken wir uns, wie schnell sich unser Nutzungsverhalten änderte, zum Beispiel, wenn es um Suchen geht, ja. Also, wenn du im Browser bist, was suchst, wie häufig gucken wir einfach, was der KI-Modus sagt, ja. Und gar nicht mehr, was die einzelnen Suchergebnisse machen. Und das Gleiche haben wir, hey, ein Autor kann ohne Probleme, also ich habe das in den USA, das ist ja schon viel weiter, da machen die Autoren 200 Bücher pro Jahr, ja. Weil das ist halt alles KI-generiert. Ich weiß gar nicht, was da als Autor draufsteht. Aber wenn man darüber nachdenkt, brauche ich noch einen Lektor, muss man gleichzeitig darüber nachdenken, wie gehen wir mit Autoren um, ja. Und ich habe eine leichte Tendenz dazu, dass natürlich KI in unserem Job eine Rolle spielen wird, weiterhin und vielleicht auch mehr, ich weiß es noch nicht, aber es bleibt das originäre menschliche Produkt bleibt, ja, bestehen und damit auch der Wunsch, vielleicht mit Lektorinnen und Lektoren zusammenzuarbeiten. Ich hoffe nicht, das ist so ein self-fulfilling prophecy. Also ich weiß von einem Fall in den USA, ein Verlag hatte ein sehr erfolgreiches Buchprojekt im Bereich der Belletristik, platziert mit einer Autorentitel, alles fein und ich glaube auch gut vorverkauft. Und dann kam die Information heraus, dass das ein reiner KI-generierter Roman war. Und zack, waren alle weg. Ja. Also das ist so vielleicht so ein Beispiel, wo sich die Buchbranche so ein bisschen schön ausruht, im Sinne von, KI wird uns schon nicht so ein bisschen ans Geschäftsmodell gehen. Gleichzeitig, wir erleben das ja auch, was wir an Exposés momentan bekommen, das ist so wahrscheinlich so häufig KI generiert, dass man auch damit rechnen muss, dass wir de facto das KI uns einen Teil unseres Geschäfts wegnehmen wird. Punkt.
Okay, ich gehe nochmal zu einer Anfangsfrage. Wenn ein Coach, Berater oder Unternehmer zu dir kommt und sagt, ich will ein Buch, wann rätst du ehrlich ab? Wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen tangiert, aber du weist ja Leute auch ab.
Ich versuche das eigentlich nie per Mail zu machen. Also von wegen, vielen Dank für das Angebot, ist nix. Dann kommt eh meistens die Nachricht, wenn man das machen würde, die Frage, Kannst du mir einen Rat geben, warum das nicht so ist und woran es liegt? Also suche ich eigentlich erstens das Gespräch mit den Autoren selber. Also, dass man halt schnell in ein Gespräch kommt und in dem Gespräch dann entweder Potenzial sieht als Lektor oder eben dann face-to-face mitteilt, warum das vielleicht kein Projekt sein könnte für uns oder für mich, wie auch immer. Ja. Aber ich habe eben auch schon erlebt, dass man gerade in diesen Gesprächen auf einmal zu den Perlen kommt, ja. Also man kriegt in Vorbereitung dieses Gesprächs ein kleines Exposé und man sieht ein Inhaltsverzeichnis und denkt, gar nicht so schlecht. In dem Fall war es, das Thema ist schon nicht schlecht, der Titel war wunderbar sogar, aber darunter, naja. Und dann redet man und dann kommt auf einmal die Information, naja, ich habe ja noch ein anderes Inhaltsverzeichnis, aber da war ich mir nicht sicher, ob ich das schicken soll. Und dann wurde mir das zugeschickt und sage ich, genau dahin wollen wir. Ja. Also das zeigt, warum es sinnvoll sein kann, relativ schnell ein Gespräch zu führen und oder warum ich das tue. Und es ist halt einfach angenehmer auch für den potenziellen Autor, dass er face-to-face eine Information bekommt, warum das vielleicht nicht der Fall ist. Man muss das ein bisschen eingrenzen. Es ist auch einfach viel los gerade. Also wir werden überrannt mit Angeboten, so dass es dazu führt, ähnlich wie es die Belletristik schon seit Jahren kennt, dass dann heißt, ja, es dauert ein paar Wochen, ehe es ein Feedback bekommt oder wenn sie kein Feedback von uns bekommen, dann wird das nichts. Wobei wir eigentlich für uns das Prinzip entwickelt haben, jedes Angebot wird, darauf gibt es ein Feedback.
Ja, also ich erinnere mich an der Buchmesse, da bin ich mal so die ganzen Stände auch abgegangen und habe geschaut, wo da die Schlangen waren und auch wie kann man mit Lektoren oder mit Buchverlegern zusammenkommen und auch gerade, weil wir Richtung amerikanischen Markt wollten und das war ja ein Hauen, ein Stechen, ein gesonderter Bereich, es war ja wirklich richtig schwer, überhaupt einen Termin zu kriegen, auch auf schriftliche Sachen, mega schwer, also tatsächlich total spannend.
Ich wollte gerade noch da nicht hinzufügen, wenn die Frage kriegen wir auch immer von wegen, ja, englisches Manuskript oder wir würden gerne im Englischen publizieren. Heißt, ich habe vorhin das mit den Durchschnitt 300 Exemplaren im amerikanischen Businessbuchmarkt, die interessiert, sind selten interessiert an deutschsprachigen Autoren und Autoren. Ja. Letztens hatte ich tatsächlich erst, wir lizenzieren auch in der Regel Osteuropa und nach China immer wieder, nicht viel. Aber letztens habe ich auch von einem Autor ein englischsprachiges Buch bekommen. Da ist jetzt vor 2 Jahren und 3 Jahren das Deutsche. Jetzt ist die englische Variante erschienen bei Columbia. Das sind Ausnahmen. Also, weil in der Regel, und da schauen ja auch deutsche Verlage drauf, was haben Autoren, ich will mal sagen, für eine Reichweite im Markt, ja? Als deutscher Autor hast du im US-Markt wahrscheinlich eine geringe Reichweite und es ist klar, dass die Lektoren oder die US-Verlage dann ablehnen. Punkt. Das wollte ich noch zu.
Was ich noch extrem spannend finde, ist, dass du ja eigentlich auch so ein bisschen einen Überblick, das hatten wir vorhin schon ein bisschen das Thema, zu Trends hast. Und mich würde interessieren, inwiefern der Management-Buchmarkt mit der wirtschaftlichen Situation, ich nehme jetzt mal den Dachraum zum Beispiel, verbunden ist. Das heißt, wir haben vorhin gesagt, du hast ganz viel auch zum Thema New Work und Agilität gemacht, was ja auch so meine Steckenpferde mit waren. Und gleichzeitig ist es die Frage, ist es noch der aktuelle Zeitgeist? Wie erlebst du das? Wo ist der Zeitgeist gerade? Bei welchen Büchern? Wie kann man das verkoppeln mit der aktuellen Wirtschaftsentwicklung?
Also klar ist, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, ja, dann haben es wahrscheinlich Wirtschaftsverlage auch nicht einfach. Ja. Und man merkt, dass solche Themen, also gerade in angespannten Situationen, wie wir gerade sind, obwohl ich guter Dinge bin, dass das bald anders wird, aber in angespannten Situationen werden Fashy-Titel haben es da ein bisschen schwer. Also New Work hat es gerade einfach schwer, ja. Weil die Lesenden gerade nicht danach fragen. Und dann, jetzt sind eher die harten Themen etwas populärer mit harten Themen. Also gerade in unserem Kontext sind wir bei Sanierungsfragen, Controlling, Kostenmanagement, also solche rein betriebswirtschaftlichen Themen. Natürlich spielt weiter ein Konflikt, spielt immer eine Rolle. Aber New Work hat es halt echt gerade schwer. Und Wahrscheinlich würde ich jetzt, also ein Titel, der sich mit rein New Work beschäftigt, so ein bisschen den Finger heben und sagen, Achtung, das wird nicht ganz so einfach werden. Ja. Ansonsten, was, das ist eine interessante Beobachtung, ob es gerade Trendthemen gibt. Ja, natürlich haben wir das, Leadership ist gerade ein großes Trendthema, vor allem im Kontext von so eine Rückwärtsgewandtheit, ja. Dass man, wie gesagt, taffe Zeiten braucht man wieder so die taffen Leaderships-Menschen. Ja, also das beobachte ich, dass da auch viele, also dass das thematisch auch ein Buchthema, also ein Buchtrend ist. Wenngleich ich eher nach vorne stellen wollen würde, es gibt nicht mehr die reinen Trends. Ja, es gibt in den USA erscheinen monatlich lauter Top-Autoren, die es auch in Deutschland gab, bei ihrem ersten Buch beispielsweise. Und die zweiten Bücher werden gar nicht mehr so wahrgenommen, weil hier ist so viel am Markt. Also erstens drückt der US-Markt rein. Zweitens haben wir eine Riesenwelle an, ich nenne es mal LinkedIn-Literatur. Ja, also Menschen, die eine große Followerschaft haben auf LinkedIn. Klar, da schauen natürlich die Verlage drauf, hat ja was mit Reichweite zu tun. Die werden angesprochen und sagen, lasst uns ein Buch machen. Und das hat natürlich Konsequenzen, weil unter Zuhilfenahme der KI geht das natürlich alles so ein bisschen schneller, so ein Buchprozess, oder vielleicht einfacher. Ja. In dieser Gemengelage, ja, einen Trend herauszufinden, also das sehe ich momentan nicht. Ja. Verlage spielen auf ganz vielen Spielwiesen momentan. Ja. Und da kann sich auf jeder Wiese kann sich im Grunde so ein kleiner Diamant entwickeln. Ich sehe keinen Trend gerade.
Spannend. Woran würdest du einen Bestseller erkennen? Wo ist dein Gespür, wo sagst du, okay, hier sehe ich das Potenzial?
Ich nenne ein Beispiel, das die Frage vielleicht beantwortet. Ich nehme mal vorweg, das ist gar nicht so einfach. Ja? Wenn es so einfach wäre, hätten wir nur Bestseller. Ja. Ich habe vor vielen Jahren ein Buch gemacht, das war 2022, 21, weiß gar nicht mehr genau, mit Benno von Ersen. Das große Handbuch Innovation, 1000 Seiten, 100 Euro und da waren 333 Innovationstools drin. Ja. Als wir damals die Entscheidung getroffen haben, das Buch zu machen, war uns schon klar, das ist kaufmännisch ein Risiko. Ja. Wir haben es aber dann trotzdem gemacht, aber ich war damals in einer gewissen Bredouille, weil wir daneben noch ein anderes Buch, ein klassisches Managementbuch hatten, wo wir viel Potenzial gesehen haben. Am Ende musste der Benno kurz ein bisschen warten, weil ich die Prio hatte, das Managementbuch fertig zu machen. Am Ende drehte sich der Spieß aber um. Ja, Bennos Buch war ein Riesenerfolg, ja, und das Managementbuch nicht ganz so. Ja. Also was ich damit sagen will ist, ein Bestseller vorauszudenken ist nicht so einfach. Ja. Vor allem nicht in unserem Segment. Wenn ich jetzt, ich werde reich und schön und ich eine Followerschaft von 100.000 Menschen habe auf LinkedIn, ist es relativ einfach zu prognostizieren, das könnte ein Bestseller werden. Selbst dann ist aber noch die Frage, was ist ein Bestseller? Ja. Heißt das, dass der in der Manager-Magazin Bestsellerliste oder Spiegel-Bestseller ist? Alles Schrott, nach meiner Empfindung, ja. Ist es ein Titel, der im Longsale läuft, ja? Ist es ein Titel, der nur 2000 oder 5000 oder 6000? Also, was ist da ein Bestseller? Das ist gar nicht so einfach. Aber man kriegt ein Gefühl irgendwann, das ist ein besonderer Text. Also, ich habe jetzt den Ralf Hildebrand mal, um mal in die Zukunft zu schauen. Oder ich arbeite gerade an einem neuen Buch mit Judith Muster. Da weißt du, da ist was dran. Die verkaufen sich höchstwahrscheinlich gut, ja, weil sie so unique sind, weil sie sprachlich einen Duktus haben, der einfach warm ums Herz macht, weil das Thema brillant ist, weil die Autorin relevant ist. Ja. Dann kommen wir langsam zu den Bestsellern. Aber grundsätzlich darf man fragen, diese ganze Aufkleberei, Spiegel-Bestseller, Management-Bestseller, finde ich eigentlich, ich könnte jetzt derb antworten, aber wir sind ja in der Öffentlichkeit, finde ich nicht so gut. Ja. Deshalb habe ich auch meine eigene Bestsellerliste, klingt wie ein Widerspruch, aber meine eigene Bestsellerliste entwickelt. Ja.
Wer ist auf deiner Bestsellerliste drauf?
Also, mein Herz schlägt für die Managementliteratur. Und was ich beobachtet habe in den letzten Jahren, ist, dass es Managementliteratur auf den typischen Bestsellerlisten, die beiden habe ich ja genannt, dass die es da nicht rauf schaffen oder nicht wahrgenommen werden. Ja. Mit nicht wahrgenommen werden meine ich Lalou zum Beispiel, war ich glaube einmal auf der Manager-Magazin-Bestsellerliste. Ja. Der hat so viel verkauft, da kannst du die ganzen Spiegel-Bestseller, die jetzt so im Bereich Wirtschaft und Management tätig sind, die kannst du alle zusammen subsumieren. Aber er hat es nicht drauf geschafft. Also sprich, es werden bestimmte Warengruppen nur analysiert und da ist zufällig der Lalou nicht in der Warengruppe drin. Sprich, das sind ja keine Experten oder keine Leute, die wissen, was Managementliteratur ist, sondern da läuft ein Automat durch. Ja. Auf der Manager-Magazin-Bestsellerliste, ich habe das mal analysiert, da habe ich einfach meine Fragen. Ja. Und da wird eben Reichtum, Immobilie und Steuer mit Management vermischt. Ja. Also sprich, wo ist eigentlich da die Positionierung? Und natürlich hat es ein Management-Titel immer schwerer gegen einen Ich-werde-reich-Titel oder einen Steuertitel. Klar, weil die halt viel populärer sind, die verkaufen sich automatisch mehr, ja, weil das Interesse viel größer ist. Ja. Und auf meiner, deshalb habe ich irgendwann entschieden, ich mache eine eigene Bestsellerliste und die ist insofern kuratiert, dass ich die Titel rausschmeiße, wo ich meine, und da nehme ich mir einfach jetzt mal ein Expertenwissen heraus, das ist kein Management-Titel. Also ein Ich-werde-reich-Titel wirst du auf meiner Management-Liste nicht finden, ja, sondern das ist eingegrenzt. Die Daten selber aber, also sprich, wer ist denn Erster, Zweiter, Dritter und Vierter? Diese Daten kriege ich von Media Control. Also das ist nicht keine Wunschliste. Ja. Und diese Liste ist auch nicht kuratiert im Sinne von, das sind Titel, die alle toll sind. Ja. Das kann ich nicht beurteilen. Sondern das sind, oder will ich auch gar nicht beurteilen. So kann ich eher, sondern das sind alles Titel, die sich im Vergleich zu anderen Titeln besser verkaufen.
Ja, ja. Also finde ich total spannend, weil ich durfte quasi für die Bundeswehrseminare die Literaturliste erstellen mit den 10 Empfehlungen, die ich mit rausgeben würde. Und ich weiß gar nicht, ob es dann klassische Managementliteratur mit wäre, aber ich habe zum Beispiel auch dieses Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Ich hasse den deutschen Titel, aber ich finde das Buch einfach super gut und auch die ganzen Friedemann, Schulz und Thun Bücher miteinander reden, würde man vielleicht auch nicht im Managementbuch unbedingt reinpassen, aber es sind für mich die essentiellen Leadership-Bücher mit überhaupt und dann neben dem anderen halt so Extreme Ownership, Jocko Willing, also weil es ja wirklich dann auch Militär bezogen hat.
Ich wollte nur sagen, der Carnegie und Co. und die Kunst des Krieges, das sind nach meinem Empfinden eben keine, wie soll ich sagen, keinem klassischen Management-Titel. Ja? Und ich habe noch ein zweites Kriterium für meine Liste, und zwar die Titel, die Bestseller eines Jahres, müssen Neuerscheinungen sein. Ja? Also natürlich, wenn ich jetzt Dale Carnegie, der wäre immer auf der Bestsellerliste. Wie aussagekräftig ist es denn dann? Ja, sondern ich mache die Einschränkung und sage, hey, wir konzentrieren uns auf die Titel, die neu sind. Ja, und ich will ja auch im Grunde genommen die deutsche Management-Literaturszene so unterstützen. Und das ist zumindest einer meiner Ziele. Und da dürfen auch junge Titel eine Chance haben. Ja, die dann halt nicht 10.000 Mal im Jahr verkaufen. Sondern die meisten schaffen es eh nicht.
Ja, ich hab auch noch zwei junge Titel. Ich habe auch noch zwei junge Titel draufgebracht. So ist nicht. Okay. Ich habe für mich so ein bisschen die Fragen, die ich vorhatte, dir zu stellen. Also, was macht ein Lektor? Was macht ein Autor? Wie ist der Büchermarkt? Die habe ich für mich gestellt. Gibt es noch, solange wir noch in dem Hauptteil sind, für dich noch so einen Punkt, wo du sagst, Mensch, Danny, das hier ist noch total spannend. Das hast du mich jetzt überhaupt nicht gefragt und das würde ich gerne nochmal highlighten.
Oh, das ist gar nicht so einfach. Also, wir haben jetzt, mir fällt nichts ein. Wir können gern den Hauptteil verlassen, Danny. Ja. Was immer jetzt kommt, ja.
Okay, ja Dennis, dann habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also das Erste ist so im Nachgang, wenn ich so über die letzten Jahre nachdenke, dann habe ich vielleicht auch Glück gehabt, aber mich selbstständig zu machen war als Lektor, von der Programmleitung fallen, dann ins selbstständige Lektorat. Das war für mich persönlich ein Glücksfall. Ja. Also solche Werke wie Lalou oder Nicolas Schmiedlin, das sind jetzt Unternehmensbewertungen, die sind erst danach entstanden, also in meiner Selbstständigkeit. Ja. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte insofern eine gewisse Sicherheit, weil mich der Fallen Verlag immer gut unterstützt hat. Also das Erste, dass ich jetzt mich selbstständig gemacht habe. Das Zweite ist, da wundere ich mich manchmal selber noch über mich, aber ich mache das ja nun seit 20 Jahren, aber ich habe immer noch Freude daran. Und das ist eigentlich so einer der wichtigsten Punkte. Ich habe immer noch einfach Drive, ja, und will immer noch ein bisschen was rocken, ja. Und ich hoffe, dass diese Energie auch so übergeht auf meine Autorinnen und Autoren. Ich habe wirklich den Eindruck, dass ich am richtigen Platz bin. Ich bin glücklich als Hebamme. Mehr will ich gar nicht. Ja,
ja, also das finde ich auch nochmal so als Impuls so stark, weil das für mich dieser Kerngedanke von New Work ist, mach, was du wirklich, wirklich willst und da dran zu bleiben. Genau. Und dann ist man glücklich erfüllt und nimmt halt alle Widrigkeiten mit. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Natürlich möchte man gerne in die Zukunft schauen. Ich habe mal die KI gefragt, sag mir doch mal, was die zukünftig wichtigen deutschen Autorinnen und Autoren sind, auf die ich mich konzentrieren sollte. Und darauf hat die KI gemeint, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ja, dachte ich, also ein bisschen, das ist ja mein Job gesichert. Ja. Die Fähigkeit, natürlich in die Zukunft zu schauen, ist natürlich absurd, die wird man nie bekommen. Aber ich lasse mich gerne überraschen und lasse mich auf die Dinge ein. Was ich noch nicht habe, ist, das weiß ich, dass es mein Dilemma ist, ich bin ein langsamer Leser. Ja, ich bin leider Gottes kein schneller Leser. Ja, ich würde gern schnell lesen können, kann ich nicht. Ja, das wäre wahrscheinlich ein großer Vorteil. Dann entstehen einfach so viele Fehler, weißt du, ich hatte letztens ein Buch gemacht, ein tolles Buch. Da sind wir wieder beim Trendthema. Früher habe ich nie Strategiebücher angefasst, ja, weil ich den Eindruck hatte, Strategie wird in deutschen Unternehmen eher so ein bisschen aus dem Bauch gemacht, ja. Und jetzt stehen auf einmal die Organisationen vor so viel Herausforderungen, dass man zum ersten Mal nach meinem Eindruck sich wirklich, also dass die Auswahl groß ist und sich fokussieren muss. Das heißt, man muss wirklich zum ersten Mal strategisch denken. Deshalb habe ich von Richard Rummelt gute Strategie, schlechte Strategie gemacht. Ja, und der Titel kam gut an, ist wunderbar. Ja, also der ist seit 2-3 Monaten am Markt. Die erste Rezension, die ich bei Amazon bekomme oder die wir sehen, ist: Da beschwert sich ein Leser, dass nämlich, da ist ein M zu viel. Ja, dachte ich, das kann doch wohl nicht sein. Ja, statt sich inhaltlich im Grunde genommen zu äußern, wird dort ein orthografischer Fehler erwähnt. Der Leser hat natürlich recht. Wir hatten de facto den Fehler drin. Wir haben auch mittlerweile nachgedruckt und das korrigiert. Aber das ist so eine Schwäche von mir. Ja, dass ich langsam lese und wir müssen ja trotzdem viel lesen, dass da einfach Fehler passieren. Und das ärgert mich. Ja.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmt haben?
Also an erster Stelle würde ich sagen, lesen. Lesen hilft. Ja. Also das hat de facto Einfluss auf meine berufliche Entwicklung gehabt. Im Sinne von, dass man so die Transformation gemacht hat über die Jahre vom Projektmanager als Lektor wirklich hin zum Lektor und dass du die Texte auch liest und verstehst. Weil das hat einen enormen Einfluss, nicht nur auf die Zusammenarbeit mit dem Lektor, bezogen auf das Projekt, an dem du gerade arbeitest, sondern das hat auch Einfluss auf die Gespräche, die du mit anderen Expertinnen und Experten führst. Ja, also ich habe den Eindruck, dass es hilfreich ist, wenn die Autorinnen und Autoren merken, man kennt sich etwas aus. Ja, zumal es natürlich hilfreich ist für die eigene Entscheidung, welche Bücher man machen möchte oder nicht. Also von daher hilft Lesen. Das Zweite, so ein bisschen auch, es ist mir privat immer vorgeworfen worden, aber es hilft im Beruflichen durchaus, gerade wenn man viel Stress hat, dass ich so dissoziativ abschalten kann. Ja, das heißt, am Abend ist die Klappe zu. Ja, da habe ich alles vergessen, so ungefähr, was am Tag ist. Und ich weiß, dass nächsten Tag wieder voll ist. Aber am Abend kann ich mich erholen. Also sprich, einfach auf die Gesundheit achten. Das ist das Zweite. Und zum Glück darf ich immer wieder mit Autorinnen und Autoren arbeiten. Letztes Jahr gerade mit der Nora Dietrich, Mental Health at Work, wo man, das meinte ich auch mit Lernen, dass man, wenn man etwas liest, dass man das übernimmt in die eigene Praxis. Und deshalb hilft Lesen, ja. Und das Dritte ist, ich nehme die Leute, mit denen ich spreche, ernst. Ja, also ich tue die nicht ab im Sinne von, hey, ich bin der Zugang zum Verlag und du bist Autor und du brauchst mich. Da bleibe ich mit beiden Füßen auf der Erde und versuche, den Menschen zu helfen. Ja, das glaube ich ist auch, weil es de facto auch Beziehungsnetzwerke ganz anders trägt. Ja, also Lesen, Gesundheit und gute Beziehungen.
Und das kann ich ja spiegeln, das haben mir auch einige Autorinnen auch schon wiedergegeben, entweder im Hintergrundgespräch oder im Vorgespräch, wenn ich wusste, die waren bei dir oder kommen von dir, dass die Zusammenarbeit mit dir immer Spaß gemacht hat.
Mhm, ja, schön, freut mich.
Welche Menschen inspirieren dich?
Um Gottes Willen, da kann ich gar keine Person nennen.
Kann Personencharakteristik sein?
Na, ich merke das bei Buchprojekten. Es ist total schön, wenn deine Autoren dich so auf Augenhöhe so ein bisschen sehen. Also, dass du jetzt nicht der doofe Lektor bist, ja, der das Ding fertig macht, sondern wenn sie den Wunsch haben, deine Stimme zu hören, das inspiriert mich total. Da wird man viel wirksamer, ja. Ansonsten könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also im beruflichen Kontext ist es, dass ich auch gehört werde. Das tut echt gut. Das inspiriert mich. Ja, aber das hat und wenn mir das Menschen erlauben, dann ist es in dem Moment der Mensch, der mich da inspiriert. So wie du mich jetzt inspirierst, zu sagen, vielleicht soll ich doch mal einen Podcast machen. Ja. Ich das so gut finde, solche Gespräche zu führen. Und die führe ich auch wirklich gerne. Ja. Aber das ist jede Situation anders.
Und du hast so eine schöne, tiefe Podcast-Stimme.
Ja, das wird mir immer wieder gesagt, dass ich da dann doch was machen sollte. Aber das ist ein bisschen wie mit, vielleicht bist du ein guter Lektor, aber das bedeutet nicht, dass du ein guter Autor bist. Also bleib bei deinen Leisten.
Ganz klar. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Also ich verbringe tatsächlich nicht wenige Abende mit Autoren und Autoren. Es macht erstens Spaß. Also wenn man da auch ins Private kommt, ja, das ist schön zu hören, wenn du Hebamme bist, ja, dass du weißt, da ist schon ein Kind, ja, und mal gucken, wie das so funktioniert und was können wir davon lernen. Ich wüsste jetzt aber nicht, mit welcher historischen Person. Im Management-Kontext fällt mir einer ein. Ich glaube, ein Gespräch mit Peter Drucker hätte ich gerne mal geführt. Ja.
Habe ich mir sogar fast gedacht. So, wäre jetzt meine Prognose gewesen. Wenn du deinem jugendlichen Ich begegnen würdest, was würdest du ihm raten?
Ja, ich sehe das immer so bei meinen Kindern, ja. Also, die auch schon etwas älter sind, da kommt das ja im Grunde genommen, da wird das ja gespiegelt, ja. Ah, jetzt bewegen wir richtige Klischees, ja. Aber das Erste, was ich meinen Kindern, also wenn sie mich denn fragen, ja, rate ist, schaut nicht zu sehr in die Zukunft. Ja. Schaut tatsächlich das, was ihr gerade jetzt tun könnt. Ja. Und forsche danach, jetzt sind wir wieder im New Work-Kontext, das ist eigentlich ganz passend jetzt hier, forsche danach, was du willst. Ja. Und ich habe damals BWL studiert. Ich würde nie wieder BWL studieren. Ja, aus der heutigen Perspektive. Ja, also überleg dir genau. Und einer meiner Söhne hat das erste Studium hingeschmissen und hat einfach eine zweite Runde gebraucht, um das Richtige für ihn zu finden. Also man darf auch mal eine extra Runde laufen und dann darf sich Zeit nehmen. Ja.
Schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Oh mein Gott. Ach, ich will einfach, das ist gar nicht so viel. Ich will das Gefühl haben, dass ich gerade an dem richtigen Platz bin. Ja. gar nicht. Jetzt schon vom jetzigen Zeitpunkt sage ich, ich bin eigentlich glücklich, ich bin am richtigen Platz, ich habe eigentlich das erreicht, was ich gerne erreichen möchte. Von daher ist es gar nicht mehr so viel. Ich möchte noch einen Garten anlegen. Das ist das, was ich gerne noch möchte. Ja, mehr ist es nicht. Ich bin also ganz und immer würde ich ein gutes Buch lesen. Hm.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Also das erste ist sicherlich, du hattest es vorhin mal erwähnt, der Circle of Influence. Ja. Also das überlege ich mir genau. Das, man kommt da auch schnell in so eine Komfortzone. Trotzdem ist es wichtig, zumindest darüber nachzudenken. Gucke einfach, dass du in deinem Einflussbereich agierst und nicht in Einflussbereichen, die, wo du eh keinen Einfluss hast. Das ist das Erste. Und damit sind wir beim täglichen Tun. Und da ist sicherlich eines meiner Credos, ja, der Kantsche Imperativ, ja. Also, was du dir nicht an, wie heißt es, tu das Leuten nicht an, was sie dir nicht antun wollen. Ja, also sprich, behandle sie mit Respekt. Jeden im Übrigen, ja. Egal welcher Couleur, ja. Und in jedem schlummert so ein bisschen die Wahrheit. Und sei wachsam und horche mal zu, was die anderen sagen. Ja.
Ja, ich bringe noch mal ganz kurz Sätze. Ich habe extra noch mal gegoogelt. Also handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ja, lieber Dennis, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen über die Arbeit zu sprechen. Wie entsteht ein gutes Buch? Was macht ein Autor? Was macht ein Lektor? Was hat Erfolgschancen? Vielen Dank für dieses schöne, kurzweilige und sehr unterhaltsame Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich danke dir, Danny. Und danke für deine Unterstützung für unsere Szene.
Sehr, sehr gerne. Ciao.
Servus.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.